Ich glaube, das Ergebnis von der Europawahl hat uns wahrscheinlich alle so ein bisschen schockiert, mich auf jeden Fall.
Das sagt Eileen Blum. Sie ist 23 Jahre alt und ist in Allensbach am Bodensee aufgewachsen. Eileen ist ausgebildete Pflegekraft, studiert gerade Medizin und ist seit vielen Jahren Klimaaktivistin. Wir haben vor einigen Monaten mit ihr als, ich sag mal, klassisches Beispiel einer linksgrünen Gensilerin gesprochen.
Ja, denn genau mit diesem Klischee, also dass die Generation Z eher linksgrün ist oder sein soll, sind wir vor einem Jahr in die Recherche zu dieser Podcast-Folge gestartet.
Aber wie wahrscheinlich alle von euch mitbekommen haben, hat sich da ja in der Zwischenzeit ein bisschen was getan. Vor kurzem war ja die Europawahl und spätestens seitdem ist da einiges durcheinander gerüttelt worden.
Beim Bayerischen Rundfunk heißt es jetzt über die Gen Z zum Beispiel, eine pessimistische Jugend rückt nach rechts. Oder auch der Westen thematisiert einen deutlichen Rechtsruck bei der Generation Z.
Aber warum eigentlich? Weil eben am 9. Juni ganze 16% der Erst- und Jungwähler ihre Stimme der AfD gegeben haben.
Vielen hat das ja erstmal die Sprache verschlagen. Was? Die Jugend wählt rechts, also Union, und in Teilen rechtsextrem, also AfD? Wie kann das sein? Junge Leute, das sind doch Fridays for Future, das sind Klimakleber, das sind Luisa Neubauer, die Jungen, die sind doch links-grün versifft.
So fasst Dominik Possoch für BR24 auf YouTube die Reaktion auf das Wahlergebnis zusammen. Viel Schock, viel Irritation und viele neue Fragen. Und deshalb sitzen Daniel und ich jetzt auch zum zweiten Mal für diese Folge im Studio.
Genau, im Prinzip hätten wir jetzt auch sagen können, okay, das Klischee der linksgrünen Gen Z ist seit der Europawahl widerlegt, die Folge ist jetzt gestorben. Aber was da gerade passiert, ist doch eigentlich total spannend.
Voll, und es war uns halt auch wichtig, jetzt auch die aktuellen Ereignisse und Schlagzeilen rund um die politische Gesinnung junger Menschen nochmal einzuordnen. Da stellt sich jetzt vielleicht, mal überspitzt gesagt, die Frage, sind wir jetzt nicht mehr beim Klischee links-grün, sondern eher bei einer nach rechts gerückten Gen Z?
Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Hi, wir sind eure Hosts Daniel
und Sabrina.
Und das ist Generation Fragezeichen, der Südkurier-Podcast, in dem wir bekannten Klischees über die Gen Z auf den Grund gehen. Also die Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.
Generation Fragezeichen, der Klischee-Check über die Gen Z. Ein Südkurier-Podcast.
Unsere heutige Folge heißt Gen Z, gestern links-grün, heute rechts, die Gen Z und Politik. Geschrieben wurde die Folge von unseren Mitvolontären Maike Storck und Pascal Gigon.
Ja, Sabrina, wir haben ja eben schon erwähnt, dass wir für die Folge heute eine Ehrenrunde drehen und sie zum zweiten Mal aufnehmen. Als wir nämlich vergangenes Jahr in unsere Podcast-Recherche gestartet sind, da schien das Klischee über die links-grüne Gen Z irgendwie noch passend oder zumindest im Diskurs noch dominant.
Medial und auch von älteren Generationen wurde lange ein Bild von jungen Menschen gezeichnet, die sich nur noch vegan ernähren wollen, das Gendern einfordern und sich für Klimaschutz auf die Straße kleben. Ich sage das jetzt einfach mal so platt, wir gehen da später noch genauer drauf ein.
Und das Spannende für uns ist jetzt, dass wir eben heute Stimmen von vor und von nach der Europawahl haben. Und an denen sieht man halt auch ganz krass, was dieses Wahlergebnis ausgelöst hat.
Genau, und deshalb wollen wir heute klären, woher kommt eigentlich das Klischee von der linksgrünen Generation und warum wählen jetzt auf einmal so viele junge Menschen rechts?
Bevor wir aber gleich richtig einsteigen, sollten wir zuerst mal klären, was bedeutet linksgrün eigentlich?
Ja, also links zu sein ist eine politische Haltung, bei der soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität besonders im Vordergrund stehen. So beschreibt es zum Beispiel der Sozialwissenschaftler Horst Kahrs. Zu linken Themen zählt beispielsweise die Forderung nach einer Umverteilung von Vermögen an Benachteiligte. Oder auch das Eintreten für progressive Themen, wie zum Beispiel für Feminismus und für LGBTQ-Rechte. Politisch grün zu sein bedeutet wiederum, vor allem sich für eine ökologisch nachhaltige Gesellschaft und gegen die Zerstörung der Umwelt einzusetzen.
Und die beiden politischen Strömungen haben aber auch gemeinsame Wertvorstellungen, weshalb eben gerne mal von links-grün gesprochen wird. Inzwischen wird der Begriff vor allem in der rechten Szene genutzt, insbesondere mit der negativ behafteten Ergänzung links-grün versifft. Es ist also in dem Sinne ein Schimpfwort für Dinge, die Rechten und einigen Konservativen an linksgrüner Politik nicht passen.
Okay, aber mal von vorn, Daniel. Wie kam es denn eigentlich, dass die Gen Z als so linksgrün abgestempelt wurde?
Naja, ich würde mal sagen, wirklich groß wurde das Thema 2019, als mit der Klimagruppe Fridays for Future auf einmal Tausende, vor allem junge Menschen, jeden Freitag für Klimaschutz demonstriert haben. Da hat sich dann auch Fridays for Future Konstanz gegründet, die sich auf lokaler Ebene für die Umsetzung der Pariser Klimaziele einsetzen, nämlich die Erderwärmung auf maximal 2 und möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.
Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft
trauen. Demos wie diese von Fridays for Future in Konstanz haben deutschlandweit eine Art Welle ausgelöst, die nach und nach zur Gründung anderer Klimagruppen geführt hat. Meist werden diese Gruppen eben von jungen Menschen getragen, dazu zählen auch die Letzte Generation und Extinction Rebellion.
Und um mal ein Beispiel ihrer Forderung zu nennen, die Aktivisten der letzten Generation wollen unter anderem ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und das Ende fossiler Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Gas bis 2030.
Moment mal, 100? Das ist ja noch weniger als die 120, die die Grünen fordern. Und selbst bei der Forderung fliegen ja schon ordentlich die Fetzen.
Ja, das stimmt. Klimaaktivisten fordern auch auf lokaler Ebene drastische Maßnahmen. So verlangen die Aktivisten von Fridays for Future von der Stadt Konstanz die Halbierung des Autoaufkommens in der Innenstadt.
Und wer schon mal in Konstanz unterwegs war, der weiß, wie ambitioniert das ist. Und genau für diese Ziele geht auch Aline Blum auf die Straße. Sie hat vor vielen Jahren bei Fridays for Future als Aktivistin angefangen. Inzwischen engagiert sie sich aber auch für andere Klimagruppen, wie zum Beispiel die Letzte Generation. Sie hat uns erzählt, sie versucht bei so vielen Demos und Aktionen wie möglich dabei zu sein.
Für mich ist das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es da um sehr viele wichtige Dinge geht. Wie können wir noch in Zukunft gut auf dem Planeten leben? Können wir überhaupt noch eine gute Gesellschaft und unsere Zivilisation aufrechterhalten? Können wir da dann auch Menschenleben schützen? Weil das einfach das ist, was der Klimawandel gefährdet. Und ich bin selber nicht nur Klimaaktivistin, sondern auch Pflegekraft und aktuell Medizinstudentin. Das heißt, der Schutz von Menschenleben liegt mir natürlicherweise auch sehr am Herzen.
Aileen engagiert sich eben nicht nur für den Klimaschutz. Sie beschäftigt sich auch mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, wie sie uns erzählt hat. Damit passt sie auf den ersten Blick perfekt in das Klischee einer linksgrünen Gen-Zielerin.
Es war so ein bisschen auch ein Prozess. Ich habe zuerst mit Fridays for Future angefangen und irgendwann aber dann halt auch gemerkt, das reicht halt nicht, dass wir an den Punkt kommen, dass genug Klimaschutz passiert. Und dann ist halt für mich keine Frage, das zu tun, was halt so uns am ehesten dazu bringen kann, dass wir eben die Klimakrise abhalten können und dann weiterhin gut auf der Erde leben.
Ja, und wie ernst es Aileen mit dem Klimaschutz ist, das wurde dann auch im Laufe des Gesprächs immer klarer.
Bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, dass ich wegen meinem Aktivismus mehrere Gerichtsverfahren habe, die jetzt noch anstehen werden. Und es kann halt gut sein, wenn ich zum Beispiel später dann entschließen sollte, ich würde Kinderärztin werden wollen, dass das einfach nicht funktioniert, weil da zum Beispiel sehr streng auf das Führungszeugnis geachtet wird. Aber es wird sich für mich auch nicht gut anfühlen, zu sagen, nur wegen persönlichen Karriereoptionen setze ich jetzt die Zukunft von unserem Planeten oder unserer Gesellschaft aufs Spiel. Das ist einfach was, das ist mir wichtiger als meine persönliche Karriere.
Okay, krass. Aber mit ihrer Sorge um den Planeten ist Aileen in ihrer Generation nicht alleine. Laut der Trendstudie Jugend in Deutschland 2023 bereitet der Klimawandel 53% der 14- bis 29-Jährigen große Sorgen.
Ja, Sabrina, so war das Bild noch 2023. Inzwischen gibt's auch Studienergebnisse für 2024. Die schauen wir uns dann aber später nochmal genauer an. Angesichts dieser Klimaangst jedenfalls sind viele junge Menschen bereit zu verzichten. Zum Beispiel auf Fleisch.
Das zeigt beispielsweise eine Umfrage für den Fleischatlas 2021 von der Heinrich-Böll-Stiftung. Von den befragten 15- bis 29-Jährigen verzichteten fast 13% komplett auf Fleisch. Zum Vergleich, vor 10 Jahren waren es über 2/3 weniger. Wie ist es eigentlich bei dir, Daniel? Isst du Fleisch oder verzichtest du darauf?
Also ich esse schon Fleisch, ich achte aber seit ein paar Jahren doch drauf, dass es weniger wird. Das hat aber ehrlich gesagt weniger mit dem Klima zu tun, sondern eher mit der Gesundheit. Für den Klimaschutz habe ich mich aber in anderen Lebensbereichen angepasst. Ich fahre zum Beispiel privat kaum noch Auto. Und wie ist das bei dir, Sabrina? Du bist ja vegetarisch, oder?
Ja, genau, oder eigentlich eher pesketarisch. Also ich verzichte auf Fleisch, aber ich esse Fisch. Das habe ich aus Klimaschutzgründen 2018 angefangen und bis jetzt so beibehalten.
Okay, spannend. Laut der Studie bist du aber damit in ganz guter Gesellschaft in deiner Generation. Demnach sind nämlich Fridays for Future und der Klimaschutz für viele der Befragten ein wichtiger Grund für den Verzicht auf tierische Produkte. Bei Veganern sehen sich 75% als Teil der Klimaschutzbewegung, unter Vegetariern ist es die Hälfte.
Aber es sind eben nicht nur grüne Themen, die die Gen Z beschäftigen, sondern auch typisch linke Themen. Auch da haben wir eine Studie für euch mitgebracht, nämlich die der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2023. Besonders hohe Zustimmung haben dort bei den 16- bis 30-Jährigen Themen wie Gleichberechtigung oder eine stärkere Besteuerung von hohem Einkommen.
Und auch andere Studien liefern dafür Anhaltspunkte. Zum Beispiel die Shell-Jugendstudie von 2019. Nicht wundern, die ist vor 5 Jahren das letzte Mal erschienen. Dort hat der Mineralölkonzern nach den Werten von Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren gefragt. Und in der Studie zeigt sich die große Mehrheit der jungen Deutschen tolerant gegenüber anderen Lebensweisen, Minderheiten und sozialen Gruppen.
Und das spiegelt sich zum Beispiel auch bei ihrer Einstellung gegenüber homosexuellen Menschen oder Transpersonen wider. In der Studie wurden nämlich auch homophobe und transphobe Einstellungen untersucht.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Homophobie meint die feindselige Einstellung gegenüber lesbischen und schwulen Personen, Transphobie die Ablehnung oder Hass gegenüber Transpersonen.
Genau, und junge Menschen unter 30 Jahren sind, im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen, die Gruppe mit der geringsten homophoben oder transphoben Einstellung. Nur etwa 15% vertreten laut einer Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle solche Einstellungen. Bei den über 60-Jährigen sind es rund doppelt so viele.
Ja, das sind schon deutliche Unterschiede. Das waren jetzt sehr viele Zahlen und viele Zuschreibungen. Aber wie ist das eigentlich bei dir so im Umfeld, Sabrina? Siehst du da einen Unterschied zwischen Gen Z und älteren Generationen, was so die Sicht auf die Welt angeht?
Ja, also wenn ich das so vergleiche, fällt mir schon auf, dass meine Freunde andere Einstellungen zu Themen wie zum Beispiel Klimaschutz oder Gleichberechtigung haben, als wenn ich da jetzt mit älteren Menschen drüber rede. Also viele von meinen Freunden sind auch vegan oder gendern und das habe ich jetzt bei älteren Bekannten noch nicht so mitbekommen.
Ja, das mit dem Gendern ist auch bei mir im Umfeld ziemlich verbreitet. Was mir aber auch auffällt, ist das Thema Mobilität. Auch unter uns Volos gibt es ja einige, die nicht mit dem Auto unterwegs sind und hauptsächlich mit Bus und Bahn fahren.
Das sind auch ganz gute Stichworte. Ich habe ehrlich gesagt auch so den Eindruck, dass der Gen Z, besonders von älteren Generationen, sogar oft vorgeworfen wird, sie wolle anderen vorschreiben, wie sie zu sprechen, was sie zu essen oder wie sie sich fortzubewegen haben. Auf Instagram liest man Kommentare unter Meldungen zu Klimaprotesten wie: Die Mehrheit der Deutschen hat die Schnauze voll davon, von Wohlstandskids auf ihren Selbstfindungstrips belästigt zu werden. Oder auch: Hört mit dem Gender-Gaga auf.
Ja, und Aline Blum hat uns erzählt, dass sie für solche Vorwürfe kein Verständnis hat.
Und das ist vielleicht auch so, gerade auch mit dem Thema Gendern oder auch, dass Leute uns dann vorwerfen, wir würden nach Bali fliegen. Vielleicht auch so eine Art Scheindebatte, die häufig aufgemacht wird zur Ablenkung. Vielleicht auch, dass man sich nicht so damit auseinandersetzen muss, weil es ist natürlich kein angenehmes Thema zu sagen, wir müssen uns verändern, wir müssen da Aufwand und Zeit reinstecken. Und wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann werden Menschen sterben. Und häufig ist da dann auch nicht so die offene Diskussionshaltung dahinter, sondern mehr ein, ihr wollt uns ja eh nur alles verbieten, jetzt halt mal deine Klappe, das ist gerade nicht sozial verträglich, was du hier machst, du willst ja nur allen alles wegnehmen.
Grundsätzlich sagt Aileen, dass es in der Debatte meist darum geht, auf etwas verzichten zu müssen. Das finden viele Menschen erstmal unbequem und sehen es als Verzicht auf ihren gewohnten Komfort. Laut Aileen brauche es aber gerade diesen Verzicht auf bestimmte Privilegien, um auch in Zukunft noch gut auf der Erde leben zu können. Mit Wegnehmen hat das für sie deshalb nichts zu tun. Wie ist das bei dir, Sabrina? Sehen das die Gen Zler in deinem Umfeld auch alle so oder sind die jungen Leute vielleicht eher genervt von dem, was Aktivisten fordern?
Also ich habe, wie bereits gesagt, schon Freunde und auch Bekannte, die sich selbstverständlich auch eher als linksgrün bezeichnen würden. Ein paar Freunde von mir gehen auch regelmäßig auf Klimademos. Aber es sind trotzdem längst nicht alle. Also ich habe auch Freunde in meinem Alter, die da keine Lust drauf haben, die von Demonstrationen genervt sind, selber auch für den Umweltschutz jetzt gar nicht verzichten würden, sage ich mal, und viel konsumieren. Wie ist es bei dir so?
Ja, also bei mir hängt's immer so ein bisschen davon ab, woher ich die Leute kenne. Freunde und Bekannte aus der Uni, die sind schon eigentlich alle linksgrün. Unter alten Freunden aus der Schule und Arbeitskollegen von früheren Jobs sind da schon auch ein paar dabei, die sich selbst als konservativ bezeichnen würden. Da gibt's dann auch den einen oder anderen Kommentar gegen die Klimakleber oder das Gendern. Aber was glaubt Aileen, wie ist das allgemein so in der Gen Z?
Ich würde mal sagen, vielleicht so tendenziell eher linksgrün, aber es ist halt nur ein Klischee und es gibt auch genug andere Leute. Also ich denke, würde man so die Mittellinie bilden, wäre die vielleicht so ein kleines bisschen mehr auf der linksgrünen Seite, aber vielleicht auch nicht so sehr, wie es häufig dargestellt wird.
Und dass junge Menschen politisch recht unterschiedlich drauf sein können, erlebt Aileen auch in ihrer eigenen Familie. Ihre Schwester findet ihr Engagement bei der letzten Generation alles andere als gut und das macht sie ihr auch klar.
Meine Schwester zum Beispiel, die ist auch gar nicht so viel jünger als ich, die ist zum Beispiel der Meinung, das geht gar nicht, was wir machen. Man sollte zum Beispiel Klimaaktivisten wie mich von der letzten Generation Straßenblockade irgendwas alle wegsperren und sie wird mich dann auch im Knast besuchen kommen, aber das war's dann. Aber sie steht dann voll hinter der Entscheidung von den Richtern, wenn das so dazu kommt.
Das, was Aline da berichtet, zeigt ja auch schon, dass das Klischee einer allgemein linksgrünen Generation, Überraschung, nicht so wirklich der Realität entsprechen kann.
Ja, zumindest mal nicht so eindeutig, wie es einem in der Debatte jahrelang noch vorkam. Und um dem noch genauer auf den Grund zu gehen, haben wir mit Kai Arzheimer gesprochen. Er ist Professor für Innenpolitik und politische Soziologie an der Uni Mainz. Und er hat uns im Interview erklärt, was er von dem Klischee hält. Vor der Europawahl hat sich das im Gespräch mit uns noch so angehört.
Also man kann generell sagen, dass die Gen Z, dass jüngere Menschen liberaler, permissiver eingestellt sind als die Generationen davor, so im ganz Großen und Ganzen. Und dann muss man aber sehr genau hinschauen und stellt dann fest, dass es eine ganze Zahl von Lebensentwürfen, von Einstellungen, von politischen Präferenzen bei diesen jüngeren Personen gibt. Das hängt vor allen Dingen ab vom Bildungsgrad, das hängt auch ab vom sozialen Umfeld, das hängt auch davon ab, ob man zum Beispiel in Ostdeutschland oder Westdeutschland aufgewachsen ist. Was man aber festhalten kann, ist, dass diese jüngere Generation politisch weniger stark festgelegt ist als, sagen wir jetzt mal, die Älteren. Und das hängt wiederum mit allgemeinen Wandlungsprozessen in der deutschen Gesellschaft zusammen, wo man feststellt, dass so diese typischen Vorfeldorganisationen, die politische Einstellungen über Jahrzehnte geprägt haben, also vor allen Dingen die Kirchen, die Gewerkschaften, die jüngeren Generationen verloren haben in gewisser Weise, also dass es immer weniger normal ist, solchen Organisationen anzugehören. Und deshalb ist diese Generation einfach politisch offener.
Aha, junge Menschen sind also experimentierfreudiger und noch nicht so festgelegt bei ihren politischen Einstellungen. Klingt erstmal auch logisch, sowas manifestiert sich halt erst mit der Zeit. Obwohl jungen Menschen so viel Ideologie zugeschrieben wird, ist ihr Wahlverhalten eigentlich kaum vorherzusagen, sagt Kai Arzheimer.
Ja, und diese Ungebundenheit ist laut Arzheimer einer von mehreren Gründen, warum sich verhältnismäßig viele junge Menschen bei der Europawahl im Juni dazu entschieden haben, die AfD zu wählen.
Genau genommen waren es 16% der 16- bis 24-Jährigen, die ihr Kreuz bei der Partei gemacht haben. Wie es dazu kam, das versuchen wir jetzt mal so über die Jahre hinweg zu rekonstruieren.
Fangen wir mal bei der Europawahl 2019 an. Damals haben 34% der unter 25-Jährigen den Grünen ihre Stimme gegeben. Für die AfD stimmten damals nur 5% der Jungen und Erstwähler.
Und 5 Jahre später, also diesen Juni, haben ganze 16% der jungen Menschen die AfD gewählt. Das ist ein Plus von 11 Prozentpunkten. Und 11 Prozent, das ist auch der Anteil der jungen Wähler, die dieses Jahr für die Grünen gestimmt haben. Damit hat die Partei ganze 23 Prozentpunkte innerhalb einer Wahlperiode verloren.
Aber ich muss dich das jetzt mal fragen, Daniel. Bei all den überraschenden Reaktionen, über die wir eingangs gesprochen haben, bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen 2023 haben junge Wählerinnen und Wähler mit 17 bzw. 18% für die AfD gestimmt. Hat dich das Ergebnis der Europawahl dann noch überrascht?
Also wirklich überrascht hat es mich jetzt nicht, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt vorhergesagt hätte. Eben weil wir diese Zahlen von den Landtagswahlen schon hatten. Das hat zumindest mal ein gewisses Potenzial gezeigt.
Ob ihn das Ergebnis überrascht hat, hat uns auch Kai Arzheimer erzählt.
Die AfD hatte seit 2013, 14 so ein ganz klares Altersprofil, sehr schwach bei den über 65-Jährigen, ziemlich stark bei denen so in der Lebensmitte und nicht sehr gut bei den Leuten unter 35. Und das hatte sich tatsächlich im letzten Jahr gezeigt, dass sich das wohl abgeschwächt hat. Und von daher, hinterher ist man immer klug, war ich nicht so wahnsinnig überrascht. Aber es ist, wenn sich das so bestätigen sollte, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Ich sage, wenn sich das so bestätigen sollte, weil wir momentan ja nur diese Wahltagsbefragungen haben, wo einfach nicht so wahnsinnig viele junge Menschen drin sind. Und wir werden das ein bisschen genauer wissen, wenn wir dann auch zur Europawahl die repräsentative Wahlstatistik, also die Sonderauszählung nach Alter und Geschlecht, bekommen.
Also wirklich geschockt ist auch unser Experte nicht. Wie wir gerade ja schon an den Zahlen gehört haben, wählen gleichzeitig auch immer weniger junge Menschen die Grünen. Laut Kai Arzheimer ist das aber nicht nur bei der Gen Z so.
Und dieses Schwächeln der Grünen, das wir ja nicht nur in Deutschland gesehen haben, hat, glaube ich, schon sehr viel auch mit Themen Konjunktur zu tun. Vor 5 Jahren war einfach Klimawandel ein sehr viel größeres Thema, als es heute ist für viele Menschen, nicht nur für junge Menschen. Inzwischen ist es mit dem Klima nicht besser geworden, aber es steht einfach nicht mehr so weit oben auf der politischen Tagesordnung, wie das auch vielleicht noch vor der Bundestagswahl der Fall war. Und das erklärt, glaube ich, schon einiges von diesem Rückgang.
Ja, und das, was Kai Arzheimer da sagt, lässt sich auch mit der aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 vom April diesen Jahres belegen. Sie zeigt nämlich, dass das Thema Klima bei der Gen Z nicht mehr auf Platz 1 steht. Ihr erinnert euch, 2023, also nur ein Jahr vorher, war das Klima noch absolutes Top-Thema.
Genau, inzwischen stehen aber andere Themen ganz oben auf der Liste. 65% der befragten jungen Menschen haben angegeben, dass Inflation ihnen am meisten Sorgen bereitet, gefolgt von teurem Wohnraum mit 54% und Altersarmut mit 48%. Sogar ganze 42% haben auch angegeben, dass ihnen die Zunahme von Flüchtlingsströmen Angst mache.
Hinzu kommt laut Kai Arzheimer auch, dass junge, auch linksgrüne Menschen, sich von den Grünen nicht mehr so richtig vertreten fühlen. Bei der Europawahl hat das dann auch dazu geführt, dass ein Teil der Gen Zler sich für eine Partei entschieden hat, die den Grünen inhaltlich ähnelt, der sie aber mehr vertrauen, nämlich der Kleinpartei Volt.
Das andere ist, dass natürlich die Grünen jetzt auch seit fast 3 Jahren an der Regierung sind, dass auch viele sehr, sagen wir mal, links engagierte junge Menschen unzufrieden sind über diese Regierung und sich dann vielleicht auch eher noch mal einer kleineren Partei zuwenden, die sozusagen nicht von der Macht korrumpiert ist. Also wenn man die Europawahlprogramme von Volt und der Grünen nebeneinander legt, sind die schon sehr ähnlich. Die waren ja auch im letzten Parlament in der Fraktionsgemeinschaft. Und ich denke, das könnte auch erklären, warum es gerade zu Volt diesen Zustrom gab.
Diese Unzufriedenheit mit den Grünen von links teilt auch Klimaaktivistin Eileen Blum. Sie sagt, sie fühlt sich nicht mehr so wirklich vertreten von der Partei, sieht aber auch wenig andere Möglichkeiten.
Ja, jetzt so für Bundestagswahlen und von den größeren Parteien würde ich auch nach dem EU-Wahlergebnis nach wie vor dabei bleiben, zu sagen, mir fällt leider jetzt keine wirklich große Partei ein, wo ich sage, da fühle ich mich jetzt zu 100% repräsentiert oder habe auch das Vertrauen, dass die wirklich die Maßnahmen auch gegen die Widerstände von anderen Parteien durchgesetzt kriegen, die ich jetzt gut finde in einem nennenswerten Umfang. Aber es ist halt trotzdem so, dass die Grünen von allen wahrscheinlich noch das geringste Übel sind und am ehesten vielleicht meine Interessen vertreten würden.
Was man noch dazu sagen muss, die Trendstudie, von der wir vorhin gesprochen haben, die hat die Teilnehmer auch zu ihrer Wahlpräferenz befragt. Und da hat sich das Ergebnis der Europawahl auch schon so ein bisschen abgezeichnet. Da haben nämlich 22% der Befragten angegeben, sie würden die AfD wählen, wenn sie sich für eine Partei entscheiden müssten. Die CDU kam in der Befragung auf 20% und die Grünen eben nur noch auf 18%.
Krass, wenn man bedenkt, dass ein Jahr früher nur 9% der Befragten die AfD als präferierte Partei angegeben haben. Und für die Grünen gab es damals noch 27%.
Regelmäßig fallen AfD-Politiker mit polarisierenden Aussagen auf, leugnen zum Beispiel den menschengemachten Klimawandel oder verharmlosen den Holocaust. Inzwischen gilt die Partei ja sogar auf Bundesebene als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Trotzdem legt sie ausgerechnet bei jungen Menschen so zu, obwohl die vor ein paar Jahren noch so stark grün gewählt haben.
Ja, und auch wenn man sich mal die ganzen Skandale anschaut, die die AfD in letzter Zeit so gebracht hat, also vor allem die um ihren EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah, in denen es um Verbindungen zu prorussischen Netzwerken und China ging, oder auch seine umstrittenen Äußerungen zur SS.
Und dann war da ja auch noch das Geheimtreffen in Potsdam im November 2023, wo AfDler und Rechtsextreme Pläne zur Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geschmiedet haben. Dass die Partei trotz allem zulegt, beunruhigt Aktivistin Eileen Blum auch.
Ich glaube, wahrscheinlich geht das sehr vielen Leuten so, wenn man eben sich mal anhört, was die AfD so macht und dass es dann Menschen gibt, die es für eine gute Option halten, die zu wählen. Das ist für mich auch vor allem so die Frage. Also, was sind es für Leute und wie kommen sie dazu, eben zu dem Entschluss zu kommen, die AfD ist eine gute Partei zum Wählen?
Ich glaube, warum so viele Gen Zler der AfD ihre Stimme gegeben haben, ist eine Frage, die sich nicht nur Eileen Blum stellt. Deshalb haben wir junge Menschen gefragt, die eben genau das gemacht haben. Eine von ihnen ist Marie Heinz aus Freirachdorf im Westerwald. Marie ist 23 Jahre alt und arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Also ich habe mich entschieden, die AfD zu wählen, weil die AfD war noch keine Regierungspartei und deswegen hat man natürlich die Hoffnung, dass die einiges anders machen als die letzte Regierung oder auch die aktuelle Regierung. Außerdem habe ich mich mit dem Grundsatzprogramm der AfD beschäftigt und da sind sehr viele Punkte, in denen ich mit der AfD übereinstimme.
Welche Punkte das unter anderem sind, hat Marie Heinz im Gespräch mit unseren Autoren auch erzählt.
Also die Punkte, in denen ich mit der AfD auf jeden Fall übereinstimme, ist die Förderung des traditionellen Familienbilds, weil ich die Hoffnung habe, dass solche Sachen wie Kita-Plätze geschaffen werden, dass was am Fachkräftemangel getan wird, dass die Kita-Plätze da sind und auch bezahlbar sind. Zudem finde ich die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild auf jeden Fall sehr interessant, weil es in Deutschland ja nun mal so ist, dass wir eine Partei wählen, die dann Dinge für uns entscheidet und wir selber direkt keinen Einfluss darauf haben. Und ich denke, dass eine direkte Demokratie auf jeden Fall sehr interessant wäre.
Wir haben mal einen Blick in das Wahlprogramm der AfD geworfen, um die Aussagen von Marie hier kurz ein bisschen einordnen zu können. Tatsächlich betont die AfD stark die Bedeutung der traditionellen Familie. Damit meinen sie Mutter, Vater, Kind, verheiratet. Die Partei setzt sich aber nicht für mehr Kita-Plätze ein. Das fordert sie weder im Europawahlprogramm noch im Grundsatzprogramm oder im Bundestagswahlprogramm 2021. Sie betont zwar, dass sie junge Paare beim Kinderkriegen unterstützen will, aber eben nicht konkret mit mehr Kita-Plätzen, sondern über andere finanzielle Mittel, wie zum Beispiel die stärkere Berücksichtigung der Kinderanzahl bei der Rente.
Genau. Zum Thema Kinderbetreuung sagt die Partei in ihrem Programm, dass Eltern frei zwischen Eigen- und Fremdbetreuung wählen können sollen. Gleichzeitig behauptet die AfD auf ihrer Website aber auch, dass die Fremdbetreuung bis zum dritten Lebensjahr mit Entwicklungsrisiken verbunden sei. Sie spricht sich also eher für die Eigenbetreuung der Kinder aus.
Marie hatte anfangs ja schon gesagt, dass sie hofft, dass die AfD Dinge anders machen wird als die aktuelle Regierung. Und da schwingt gleichzeitig auch viel Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation mit.
Die Punkte, die mich am meisten an der aktuellen Regierung ärgern, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Punkte, die den Bürger selbst, die der Gesellschaft im Moment am meisten Fragen aufwerfen und wo am meisten Handlungsbedarf gesehen wird von der Bevölkerung, dass die Punkte gar nicht angesprochen werden, gar nicht wahrgenommen werden, aber ganz andere Punkte werden dann aufgegriffen, wie zum Beispiel jetzt beim Heizungsgesetz. So, das hätte, glaube ich, in dem Moment erstmal keiner gebraucht. Das sind halt Sachen wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise, die halt immer noch da ist, der Bundeshaushalt, wie finanzieren wir die Renten, was passiert mit unserem Gesundheitssystem? Das sind ganz viele Fragen, die die Gesellschaft, glaube ich, mehr beschäftigen, womit sich dann auch die Politik mehr beschäftigen müsste und nicht einfach dann an anderen Punkten anfangen, die jetzt eigentlich absolut keine Relevanz für die Bürger haben oder das alles dann jetzt mal gerade noch viel komplizierter machen für die Gesellschaft.
Außerdem hat Marie auch über Sorgen gesprochen, die eben insbesondere junge Menschen betreffen, beziehungsweise deren Zukunft.
Und zwar geben wir so viel Geld jeden Monat von unserem Gehalt dem Staat, aber man hat das Gefühl, es kommt ja nie wieder was bei uns an. So, wir sind die erste Generation, die genauso hart arbeitet wie Oma und Opa, die sich davon aber wahrscheinlich nie ein Haus leisten können, wo die nie sagen können, ich bleib jetzt zu Hause bei den Kindern für 3, 4, 5 Jahre, bis sie in die Schule gehen und mein Mann geht arbeiten und das reicht für uns alle und das reicht, um das Haus zu bezahlen und so weiter. Wir werden nie irgendwas von unserer Rente sehen. Mein Mann verdient gutes Geld und wenn ich sehe, dass der teilweise 300-400 Euro im Monat an die Rentenkasse bezahlt, bekommt dann aber nur 1.200 Euro brutto Rente am Ende raus, laut Rentenbescheid, dann wird einem schon schlecht, weil wenn ich die 300-400 Euro selber hätte, um die anlegen zu können, würde es mir 1.000-mal besser gehen.
Obwohl sie davon überzeugt ist, dass die AfD ihre Interessen am besten vertritt, gibt Marie der Partei nicht in allen Punkten recht. Sie sagt beispielsweise, dass man Politikern wie Björn Höcke oder Maximilian Krah nicht recht geben muss. Auch Massenabschiebungen, wie sie bei dem geheimen Treffen in Potsdam nochmal bekannt wurden, kritisiert sie.
Also ich stimme der AfD definitiv nicht in allen Punkten zu. Auch, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wird seine Gründe haben, aber es ist halt immerhin ein Verdachtsfall. Ich weiß, dass die in Thüringen und in Sachsen schon als rechtsextrem gesichert gelten oder auch, dass die Junge Alternative schon gesichert rechtsextrem gilt. Aber die AfD auf Bundesebene ist was anderes. Da ist es mal nur ein Verdachtsfall.
Ja, das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen. Für den Verfassungsschutz ist die Bundespartei der AfD seit 2021 ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Das passiert nicht einfach so, sondern ist die zweite von drei Stufen, in denen der Verfassungsschutz Fälle von möglichen verfassungsfeindlichen Absichten einordnet. Darüber liegt nur noch gesichert rechtsextrem.
Genau. Das heißt, vorher wurde schon eingehend geprüft und es haben sich konkrete Hinweise auf solche verfassungsfeindlichen Bestrebungen ergeben. Das bedeutet, der Verfassungsschutz darf die AfD nun nachrichtendienstlich beobachten, also zum Beispiel Personen observieren oder unter Umständen sogar die Kommunikation überwachen.
Ja, und die AfD hat auch schon mehrfach vor Gericht versucht, gegen diesen Status als rechtsextremistischer Verdachtsfall vorzugehen. Ohne Erfolg aber. Erst hat das Verwaltungsgericht in Köln 2022 eine Klage der Partei abgewiesen. Dieses Jahr wurde dann auch die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster zurückgewiesen. In ihrer Begründung spricht das Gericht unter anderem davon, dass es hinreichend Anhaltspunkte dafür gebe, dass die AfD Bestrebungen verfolge, die sich gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen und das Demokratieprinzip richten würden.
Marie sagt, mit allen Facetten der Partei möchte sie sich nicht gemein machen, nur weil sie der AfD ihre Stimme gibt.
Aber ich muss ja auch nicht jedem Punkt der AfD zustimmen, nur weil ich die wähle. Also es gibt ja, sage ich mal, wir haben eine riesen Auswahl an Parteien im Bundestag sitzen oder generell, die man wählen kann. Aber es gibt ja keine Partei, die zu 100% meinen Überzeugungen entspricht. Und die AfD deckt halt das meiste, was für mich wichtig ist, ab. Und deshalb habe ich die gewählt.
Und dann hat Marie auch noch einen Grund genannt, warum sie die AfD wählt. Das Thema Migration und Sicherheit. Und damit ist sie nicht alleine, sagt Kai Arzheimer.
Bei der AfD ist es tatsächlich so, dass das Hauptmotiv nach allem, was wir wissen, Ablehnung von Zuwanderung und Zugewanderten, insbesondere von Muslimen ist. Und dass dann als Nebenthemen noch dazugekommen sind, jetzt in den letzten 2,5 Jahren, vor allen Dingen Russland und der Krieg gegen die Ukraine. Also wer die Unterstützung der Ukraine skeptisch sieht, wer glaubt, dass Russland vielleicht auch einen Punkt hat, der wählt weit überdurchschnittlich häufig die AfD und dann aber auch Verleugnung von Klimaschutz, Ablehnung von Gendern, Wokeness, wie immer man das nennen möchte. Also alles, was mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat. Und das ist bei den jungen Menschen auch nicht anders, nach dem, was wir bisher gesehen haben in den Zahlen.
Marie ist der Meinung, dass der Erfolg der AfD bei jungen Menschen auch mit der Präsenz der Partei in den sozialen Netzwerken, vor allem auf TikTok, zusammenhängt.
Also ich denke auch, dass die AfD so die einzige Partei ist, die TikTok verstanden hat, so in Anführungsstrichen. Und dass deswegen auch viele junge Menschen sich der AfD zuwenden, weil die das halt sehen. Und weil das so die einzige Partei ist, die da irgendwie präsent ist. Aber die sagen halt auch einfach Sachen, die die Jugend beschäftigt.
Aber ist an Maries Vermutung tatsächlich was dran? Verdankt die AfD ihren Erfolg bei den jungen Wählern unter anderem ihrer Präsenz auf TikTok und Co.? Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Klar ist, die sozialen Netzwerke spielen eine super große Rolle bei den jungen Menschen. Laut der Mediengewichtungsstudie der Medienanstalten von 2022 sind soziale Medien nämlich für 30% der 14- bis 29-Jährigen die wichtigste Quelle für Nachrichten.
Ja, und das könnte auch einen Einfluss auf die politische Einstellung der jungen Leute haben. Besonders TikTok ist ein extremes Beispiel. Die Plattform wurde im vergangenen Jahr von knapp 21 Millionen Deutschen genutzt. Davon waren über 70% zwischen 12 und 29 Jahren alt. Dort stolpern Menschen eher zufällig über nachrichtliche Videos, sie suchen nicht gezielt danach. Und genau hier geht dann die AfD auf Stimmenfang. Kai Arzheimer hat uns erzählt, sie ist dort so stark vertreten wie sonst keine andere Partei.
Das war von Anfang an, also von 2012, 2013 so, zunächst mit Facebook, wo die AfD die stärkste Partei geworden ist. Und jetzt ganz speziell seit einem guten Jahr, würde ich denken, ungefähr bei TikTok, wo die AfD alle anderen Parteien abgehängt hat. Und TikTok ist eben ein Medium, ähnlich wie Instagram, das von jüngeren Menschen stärker genutzt wird als von Mittelalten und von älteren Menschen. Und von daher ist da einfach mehr Ansprache. Ob das jetzt dazu führt, dass es wirklich eine Konversion gibt, also dass Leute rechtsradikale bis rechtsextreme Einstellungen annehmen, weil sie sich so intensiv mit den Social-Media-Inhalten der AfD auseinandersetzen, Ist eine Frage, die, glaube ich, momentan niemand seriös beantworten kann. Aber was wir sagen können, ist, dass dort ein relativ großes und junges Publikum erreicht wird. Die haben dort mehr Follower als die anderen Parteien zusammen. Also der Vorsprung ist immens.
Und genau das zeigen auch die Zahlen. Über 450.000 Menschen folgen dem Account der AfD aktuell auf TikTok. Insgesamt 7,7 Millionen Likes haben die zahlreichen Videos der Partei schon erhalten. Dahinter mit großem Abstand erst die SPD mit knapp über 130.000 Followern. Deren Videos haben insgesamt etwa nur ein Drittel der Likes, rund 2,6 Millionen. Die Grünen haben sogar nur 23.000 Follower und ca. 250.000 Likes. Allein der AfD-Politikerin Alice Weidel folgen fast 300.000 Menschen und ihre Videos haben 1,8 Millionen Likes. Das scheint auch irgendwie ein Phänomen für sich zu sein, weil AfD-nahe Accounts auf der Plattform ja total durch die Decke gehen.
Aus diesem Grund wurde das Thema TikTok nach den Europawahlen auch heiß diskutiert. In den Medien und auf Social Media selbst wurde sofort ein Bild von jungen Menschen gezeichnet, die unreflektiert und beeinflussbar sind und dass deshalb die AfD jetzt so erfolgreich ist. Kai Arzhammer hält von diesen Vorwürfen wenig.
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass soziale Medien, egal ob bei jüngeren oder bei älteren Menschen, Beschleuniger und Verstärker sind. Aber natürlich wird jetzt niemand zum AfD-Wähler, weil er TikTok nutzt. So beeinflussbar sind auch jüngere Menschen nicht. Ich glaube, TikTok hat vor allen Dingen geholfen, was Bekanntheit angeht und vielleicht auch so ein bisschen zur Normalisierung beigetragen. Das kann man sich schon vorstellen.
Okay, gesteigerte Bekanntheit und ein bisschen mehr Normalisierung also. Ob der TikTok-Erfolg der AfD einen direkten Einfluss auf die Wahlentscheidung hat, ist für Kai Arzheimer aber eher nicht nachweisbar.
Direkte Effekte wären mir jetzt nicht bekannt, aber man kommt natürlich mit den Themen, mit den Inhalten in Berührung und man ist natürlich diesem Bombardement ausgesetzt. Aber das macht einen jetzt nicht automatisch zum AfD-Wähler, außer man ist dafür irgendwie empfänglich.
Ja, auch interessant dazu ist ja, dass die AfD wohl laut einer Recherche der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von allen Parteien mit Abstand die meisten Menschen beschäftigt, die sich allein um Social Media kümmern. Für die Bundestagsfraktionen sollen demnach rund 20 Menschen arbeiten, die sich ausschließlich um Social Media kümmern. Und in den Landtagen sind es wohl 120 bis 150 Menschen.
Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten.
Was ihr da gerade gehört habt, war eine Tonaufnahme eines TikTok-Videos von Maximilian Krah, dem ehemaligen EU-Spitzenkandidat der AfD, von dem wir auch eben schon gesprochen hatten. Er gilt als einer der Extremsten der Partei und ist auf TikTok ein Star geworden, unter anderem mit Videos wie dem vom eben.
Ja, und was an dem Clip auch auffällt, er versucht insbesondere junge Männer anzusprechen. Und genau das ist laut Kai Arzheimer auch die Strategie der Partei.
Also da kann man ganz generell sagen, dass die AfD ja weit überproportional von Männern gewählt wird. Das Verhältnis ist ungefähr 2:1, teilweise sogar noch stärker ausgeprägt. Also da wird sehr stark abgehoben auf traditionelle gesellschaftliche Bilder, wo der junge Mann noch was wert ist. Und es gibt einige AfD-Abgeordnete, die dann sogar behaupten, man müsste also recht sein, um eine Freundin abzubekommen. Und wenn man keine Freundin abbekommt, ist irgendwie die Gesellschaft und der ganze Linkstrahl dran schuld. Das spricht eine sehr problematische Gruppe von jungen Männern an, die dann auch sehr online-affin sind.
Das, was Kai Arzheimer hier sagt, hat sich auch in der Europawahl gezeigt. Wenn auch nicht ganz in dem Ausmaß, in dem er es eben geschildert hat. Eine Analyse der Europawahl der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt nämlich, dass das Wahlverhalten von Frauen und Männern eigentlich relativ einheitlich ist. Unterschiede liegen beim Stimmverhalten für die meisten Parteien unter 2%. Nur die AfD fällt dir klar aus dem Muster. 19% der Männer, aber nur 12% der Frauen haben ihre Stimme der AfD gegeben.
Ja, Sabrina, auch Stichwort Europawahl. Wir haben ja am Anfang schon ein wenig über die Reaktion auf die Ergebnisse bei der Gen Z gesprochen. In der Öffentlichkeit haben die ziemlich große Wellen geschlagen. Auf einmal wird in den Medien gefragt, ob die jungen Leute plötzlich nach rechts wandern. Das Handelsblatt titelt zum Beispiel, AfD wird zum Magnet für junge Wähler. Oder der Merkur schrieb über einen Rechtsruck unter Jungwählern. Aber kann man tatsächlich schon verallgemeinernd von einem Rechtsruck unter jungen Leuten sprechen?
Also das finde ich ehrlich gesagt totalen Quatsch. Denn wenn man sich's mal anschaut, muss man sagen, ja, ungefähr 17% der Jugendlichen und jungen Wähler haben AfD gewählt, aber das heißt, der 83% haben es nicht getan. Und das ist, glaube ich, das, was an dieser Stelle momentan übersehen wird in der öffentlichen Aufregung. Wir haben außerdem einen ganz interessanten Befund bei den jungen Erstwählern, dass ziemlich viele Stimmen an Parteien gegangen sind, die gar nicht im Bundestag vertreten sind.
Also sind die Stimmen unter jungen Wählern eher noch weiter aufgesplittert, als dass man von einer Bewegung nach rechts sprechen kann. Was man dazu vielleicht noch erwähnen könnte, das beste Ergebnis hat die AfD gar nicht unter den jüngsten Wählern geholt, sondern bei den 35- bis 44-Jährigen. Da waren es nämlich 20%. Das wurde in der ganzen Debatte um die Europawahl vielleicht auch ein bisschen vergessen.
Ja, und Kai Arzheimer hat es ja auch gesagt. Grundsätzlich sind junge Menschen nach wie vor etwas toleranter und liberaler als ältere. Und trotzdem in ihrer politischen Gesinnung sehr heterogen.
Dass eine ganze Generation lange als linksgrün galt, liegt laut unserem Experten vor allem daran, dass die Klimabewegung sehr stark von jungen Menschen getragen wurde. Mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer als bekannte Beispiele, die sozusagen die Gesichter dieser Bewegung sind.
Das klingt für mich auch plausibel. Gerade Klimaproteste haben auch in unserer Region riesige Wellen geschlagen, weil sie eben laut sind und weil sie auch mal den Autoverkehr durch Konstanz lahmlegen. Und weil sich dort auch mal Tausende versammeln. Dann entsteht nämlich schnell der Eindruck, die sind alle so. Weil es eben auch meistens junge Menschen sind, die Interviews geben oder in Talkshows sitzen.
Ja, ähnlich ist es, denke ich, jetzt, wo die Wahlergebnisse bei den Gen-Zern und dieser vermeintliche Rechtsruck wochenlang die Medien dominiert haben. Viel bleibt also irgendwie von keinem der beiden Klischees übrig.
Das Klischee hat so nie gestimmt und es hat sich aber auch jetzt durch die Europawahl kein riesiger Rechtsruck abgezeichnet, sondern wir haben eine Annäherung der jungen Wähler jetzt bei dieser Europawahl gesehen an das, was eigentlich das durchschnittliche Wahlverhalten in Deutschland ist.
Ja, ich finde, das kann man auch noch mal so festhalten. Junge Menschen passen also, wie wahrscheinlich keine Generation, so als Ganzes in eine Schublade. Auch wenn wir bei der Europawahl gesehen haben, dass die AfD zugelegt und die Grünen deutlich verloren haben, finde ich vor allem spannend und bezeichnend, was auch Kai Arzheimer gerade noch mal erwähnt hat, es haben halt auch viele Kleinparteien gewählt. So ist das eben bei jungen Menschen. Da ist noch nichts in Stein gemeißelt, auch und vielleicht vor allem ideologisch.
Total. Die Gen Z ist in ihrem Wahlverhalten und ihrer politischen Gesinnung heterogen und sie sind einfach noch weniger festgelegt als ältere Menschen. Größere Unterschiede gibt es bei der Gen Z vor allem nach dem Geschlecht. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie sich die Gen Z in Zukunft weiterentwickeln wird und ob sie in 10 Jahren vielleicht wieder als linksgrün wahrgenommen wird oder vielleicht auch ganz anders.
Ja, da bin ich auch gespannt. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir bedanken uns nochmal bei den Autoren Maike Storck und Pascal Guégan. In der nächsten Folge geht es dann darum, was unserer Generation eigentlich Halt gibt. Dann geht es nämlich um das Thema Glaube. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann nochmal einschaltet. Um auch die letzte Folge Generation Fragezeichen nicht zu verpassen, abonniert doch gerne Generation Fragezeichen bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Und wenn ihr auch sonst nichts verpassen wollt, folgt gerne dem Südkurier auf Instagram, TikTok oder Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.